Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger gegen Markus, live on Tour. Heute Gast bei der Privatbank Bellerief in Zürich. Präsentiert von der Emil Freischlieren. Jetzt neu mit 15 Jahren Lexus Relax Garantie.
Danke vielmals an diesem wunderschönen, ein bisschen warmen Sommerabend hier im Garten der Bank Bellerief. Wir haben drei Themen. Atomdebatten im Nationalrat letzte Woche mit einem ganz knappen Ja am Schluss. Dann Abstimmung über die Neutralitätsinitiative steht bevor mit klaren Nein-Tendenzen. Und Donald Trump ist der schlechteste Präsident von den USA ever. Sagt jetzt plötzlich der Markus Somm, der in dieser Sendung ihn seit über 10 Jahren gelobt und aufgeschrieben und aufgeredet hat. Über das wollen wir natürlich reden, was da passiert ist. Also Atomdebatten in Bern, sehr lang, sehr ausführlich, sehr verwirrend. Am Schluss ein ganz knappes Ja, was dich natürlich der Atom-Atom-Atom-Somm schaurig freut.
Ja, das war ein riesen wichtiger Entscheid vom Nationalrat. Und ich glaube, jetzt kommt es gut, weil ein Gegenvorschlag ist sehr schwierig zu bekämpfen für die Linken. Die Atominitiative, die Blackout-Initiative wird wahrscheinlich abgelehnt, aber der Gegenvorschlag kommt ziemlich sicher durch. Und wer das Gefühl hat, die Linken könnten da noch einen Druck machen, der täuscht sich.
Also es kommt gut, was soll gut kommen? Kernkraft hat keine konkrete Auswirkung auf die Schweizer Angebote Energie in den nächsten 25 bis 30 Jahren. Seit heute der Benedikt Löpfe, Direktor vom EWZ im Interview der NZZ. Viel wichtiger, Markus, wäre ein Stromabkommen mit der EU. Und im Gegensatz zu dir und mir versteht er wahrscheinlich mehr von der Sache. Ja. Und er schaut das nicht ideologisch an.
Im Gegensatz zu dir und mir schafft er für die Stadt Zürich. Die Stadt Zürich ist eine rot-grüne Regierung. Da kannst du nicht ernst nehmen, was der sagt. Es ist lächerlich, es ist opportunistisch, es ist kräucherisch.
Das heisst nicht,
jeder Mensch, nein, Fachmänner kannst du auch, wie du selber weißt, kaufen. Und das ist jemand, der wirklich natürlich so muss reden wie sein Chef. Das ist völlig okay, das verstehe ich. Aber es ist vollkommen klar. Und du kannst auch den Albert Rösti hören, der ist, glaube ich, ein bisschen kompetenter in dieser Frage. Es ist völlig logisch, ohne neue AKWs werden wir nicht durchkommen. Wir werden ein riesen Problem haben. Das Stromabkommen wird uns da auch nicht helfen. Und von dem her ist der Entscheid extrem wichtig. Erstens ist es mal wichtig, dass wir kein Technologieverbot wollen in der Verfassung. Das ist sowieso Mittelalter, aber die Grünen sind auch im Mittelalter. Und das Zweite ist, es besteht jetzt die Möglichkeit, dass man wieder AKWs kann bauen, wie fast alle Länder auf der ganzen Welt das machen, außer Deutschland und Schweiz.
Gut, aber wenn es dann 25 oder 30 Jahre geht, der Energiebedarf steigt laufend an, Elektroauto, Wärmepumpe und dann aber auch die Datacenter und alle, die das beurteilen, sagen, es geht eben 25 oder 30 Jahre. Und wichtig ist, was jetzt passiert.
Ja, gut.
Dass wir dann kein Atomkraftwerk haben in den nächsten 25 oder 30 Jahren und die alten Tötze dann ausgeschaltet werden. Das ist ein Phantomschmerz.
Nein.
Einfach,
nein,
weil doch. Es ist nicht machbar. Und vor allem, die Frage ist jetzt an dich, Marco, wer soll denn das zahlen? Wer übernimmt Kosten?
Das tun private Anleger vielleicht zahlen und sonst soll es der Staat zahlen. Die Energieversorgung ist so wichtig, ist, glaube ich, wichtiger als die SBB, ist auch wichtiger als unsere Velowege in der Stadt Zürich. Energieversorgung ist enorm wichtig und falls nötig kann das der Staat zahlen. Zweitens, was du noch gesagt hast, ganz, ganz wichtig an dieser Frage ist, AKWs sind die einzige Alternative, die wir haben für CO2-Stromproduktion. Und wer wirklich an Klimawandel glaubt, und wir haben es ja relativ warm heute, der muss auf AKWs setzen, weil alle anderen Alternativen lange nicht. Und was wirklich die grösste Heuchelei ist, dass die gleichen Kreise, die AKWs bekämpfen, die Grünen und die SP, gleichzeitig ihre Kreise, alle Wasserkraftprojekte, alle Windkraftprojekte, alle Solarprojekte, erschweren. Und von dem her ist auch klar, warum die Stimmung im Parlament gekippt hat. Man glaubt nicht mehr daran. Und dass eine Partei wie die Mitte, die einfach ein Wundertüte ist, wo man nicht weiss, was sie eigentlich noch will, dass sie da jetzt Zünglein an der Waage war, das ist ein bisschen schade, aber das bleibt so.
Also, es ist natürlich wieder in der üblichen Art von Markus Somm ist total übertrieben. Es sind nicht alle Projekte, die bekämpft werden.
Die wichtigen werden jetzt bekämpft.
Ich bin aber deiner Meinung, dass die Haltung nicht klar ist. Ich bin auch der Meinung, dass AKW gebaut werden. Ich bin gar nicht dagegen. Mhm. Aber was passiert in den ersten 25 bis 30 Jahren? Und das sind jetzt vor allem, was wir müssen, stärker natürlich unterstützen. Das sind die erneuerbaren Energien, die du abtust immer.
Wie die nicht lange, wie das Flatterstrom ist. Das ist unser Hauptproblem.
Aber
Flatterstrom bringt nichts mehr. Ein Loch im Winter. Ja. Wir haben zu wenig Strom im Winter, ja. Das kann der Solarstrom nicht leisten und es kann der Wind nicht leisten.
Ja, gut.
Und wir sehen es in Deutschland. Und es ist doch, was ist so schlimm an einem AKW bauen? Man kann es schnell bauen, wenn man will.
Wie schnell kann man es bauen, deiner Meinung
nach? Man kann es 7 Jahre bauen. 7 Jahre. Wenn es keine politischen Umstände gäbe, die hätten wir eine Bauzeit von 7 Jahren für ein neues AKW. Aber zeigt China. Zeigt China.
Also gut, in China sind so viele Sachen anders. Wenn in China gewesen, ja. Da wird in einer Nacht eine ganze Straße wird irgendwie neu teeren etc. Mhm. Markus, wir leben nicht in China.
Es wird aber
bei uns
nötig.
Gibt Bewilligungen, bei uns gibt es Einsprachen. Alle diese Sachen müssen doch berücksichtigen.
Ja, aber doch,
das
aber,
kannst du nicht einfach wegdiskutieren.
Ja, aber ist doch lächerlich, dass die Leute jetzt sagen und beklagen, das geht so lange, wo alles machen, dass man politisch Hindernisse hat, um die neu zu bauen. Und sie, wie gesagt, sie machen ja auch alles, um Wasserkraft zu behindern. Sie machen überall alles.
Nicht alles.
Sie wollen keinen Strom mehr, wie sie es gerne haben, wie in der Steinzeit. Das ist eine reaktionäre Bewegung, eine grusige Bewegung, die uns alle arm macht. Und die Grünen sind wirklich die Partei, die man am meisten muss bekämpfen muss, wenn man überhaupt an die Moderne glaubt.
Also, ganz so extrem ist natürlich überhaupt nicht. Sie wollen nicht in die Steinzeit zurück, sie würden gerne
melden.
Wo beispielsweise eben der Klimawandel nicht so gefördert wird, wie wir heute zum Beispiel erleben. Aber es wird eine Debatte geben und es wird auch eine Abstimmung geben. Und die wird anders sein als die letzte. Die letzte Abstimmung, die wir hatten, wo das abgeschafft wurde, ist es um Sicherheit gegangen. Nach Fukushima. Ich bin überzeugt, das wird nicht im Zentrum sein, sondern es wird sein, Kosten, wer zahlt es und wie lange wird es gehen und was machen wir in der Zwischenzeit, oder?
Gut, die nächste Abstimmung ist schon nochmal über das Technologieverbot. Und schon deswegen ist das eine Abstimmung, die man
hier gewinnen kann. Aber dort sind das Argument.
Ja, aber da wird noch nicht über Finanzierung geredet. Und man könnte ja immer, wenn nachher ein AKW-Projekt käme, kann man ja darüber reden, über Finanzierung und das diskutieren. Und auch da muss ich sagen, ist die Gegnerschaft einfach heuchlerisch bis am Bach runter. Das sind die gleichen Kreise, die uns gesagt haben, die 13. AHV-Rente ist finanziert, ist da gar kein Problem und haben sich überhaupt nicht über Finanzierung interessiert. Und jetzt kommen wir zum Brüllen und sagen, oh, AKW, wir wissen nicht, wie zahlen. Dabei wollen sie sowieso nicht zahlen. Nein, das ist eine verlogene Gruppe, die am Verlieren ist. Und deshalb tun sie ja so blöd. Man hat es ja gesehen. Wenn sie nachher sagen, ja, das ist ein Verfassungsbruch, wenn man irgendjemand zwingt, so zu stimmen wie die Fraktion, Entschuldigung, die SP, hat 99% Einheit und hat jetzt gerade den Ständerat rausgerührt, weil er nur 80% Einheit gehabt hat in der Abstimmung.
Also. Zweites Thema nach der 10-Millionen-Initiative, die nächste SVP-Initiative vor der Tür, schon im September, lanciert vom SVP-Urvater Christoph Blocher und Mentor von Markus Somm. Neutralitätsinitiative, erste Umfragen zeigen ganz deutliche Nein-Tendenz. 54% Nein, 34% Ja. Und das heisst, wenn eine Initiative im Vorfeld so schlecht dasteht, hat sie dann kaum Chancen. Das ist ein weiterer Versuch, die Schweiz in die Isolation zu treiben. Von der SVP und das finde ich irgendwie fatal. Die hören nicht auf, die versuchen es mit allen möglichen. Bist du für die Neutralität?
Findest du die Neutralität eine isolationistische Haltung?
Ja, sicher.
Wärst du denn gern nicht neutral gewesen im Zweiten Weltkrieg?
Wir sind nicht im Zweiten Weltkrieg.
Es geht aber um das.
Nein,
Politik, die wir 300 Jahre machen, wo der Roger Schawinski jetzt sagt, das ist isolationistisch. Das findest du?
Ja. Nein, also die Welt hat sich geändert. Vielleicht hast du als Historiker einen Blick weit zurück.
Wieso?
Moment mal. Wie der Christoph Blocher, der gesagt hat, 1814 hat uns Russland unterstützt. Die sind gar nicht so schlimm. Schlimmer sind bei uns die Amerikaner. Die haben seit 1945 uns immer wieder getritzt. Hat aber ausgelassen in einer massiven Geschichtsklitterung, dass die Amerikaner zweimal die gewesen sind, die Europa gerettet haben. Und er ist natürlich wie andere Leute, sagt, ja, wir müssen jetzt neutral sein in dem Ganzen. Das sind die Russland, die Putin-Freunde. Nicht nur der Roger Köppel ist dort und offenbar du auch. Du hast das Gefühl, wir sollen neutral sein. Europa muss aufrüsten und wir stehen da und sagen, wir machen nichts.
Also erstens, damit du dich beruhigen kannst. Erstens, Neutralitätsinitiative finde ich nicht gut. Ich finde sie falsch. Ich werde gegen Stimmen, das Erste.
Ja.
Und ich habe es Christoph Blocher auch gesagt, obwohl er, und das sage ich mit Stolz, mein Mentor ist und auch ein guter Freund. Aber der Punkt ist, er hat sich dort geirrt. Die Neutralitätsinitiative ist meiner Meinung nach kontraproduktiv. Wie sie führt dazu, dass wir am Schluss irgendwie Zustimmung haben zur Neutralität von 34% oder 40%, was viel zu wenig ist, wie man in allen Umfragen sieht, dass 95% von der Schweizer Bevölkerung findet, Neutralität ist wichtig, außer der Roger Schawinski gehört nicht zu diesen 95%. Neutralität, du hast jetzt gerade gesagt.
Du hast gesagt,
du willst nicht mehr neutral sein, oder?
Nein, die Schweiz muss
also die Schweiz wird nicht mehr neutral sein.
Die Schweiz sollte Farbe bekennen,
also
wenn Ukraine.
Irakkrieg nicht neutral sein.
Nein. Es geht jetzt darum, wir haben eine neue Situation in Europa, wir sind bedroht von Putin.
Ich frage noch.
Und ja, ich bin
du willst nicht mehr neutral sein.
Ich bin der Meinung, die Schweiz muss sich
Partei nehmen.
absolut gegen
Soldaten schicken, nicht Soldaten
Waffen schicken, ja. Gegen
also
Putin.
Machen wir eine Volksabstimmung über das. Ja. Mal schauen, wer das will. Das will niemand. Das ist einfach nicht so. Ja, mach doch eine Initiative. Da kannst du sicher sein, dass die Leute das nicht wollen. Neutralität ist extrem verankert. Und die Initiative ist nicht gut, weil sie das eigentlich einen falschen Eindruck gibt. Und viele Leute, die finden, Neutralität sei hinderlich, bestätigen und die sagen, wir brauchen es nicht
mehr. Also, einfach der Markus kommt mit Daten und Zahlen um 95%. Letzte Woche zum Beispiel hat er gesagt, wo wir über deine Initiative geredet haben, Folgendes.
Also dort, wo die Probleme angeblich am grössten sind.
Nein, die sind in der Agglomeration. In Schlieren sind sie am grössten. Und schau mal, wie Schlieren gestimmt hat. Nein, ja, stimmt.
Schlieren hat mit 57% Nein gesagt, Marco.
Habe ich falsch gesagt?
Nein, und das ist eben das. Er rührt irgendetwas rein. Natürlich weiss er in dieser Sendung nicht, wie Schlieren abgestimmt hat. Kann nicht antworten. Und er tut dann einfach das so, wie wenn er es wüsste. Hat aber alles völlig falsch gesagt. Aber noch wichtiges Zweites.
Darf ich schnell etwas sagen? Nein, Moment. Im Gegensatz zu dir mache ich einen Fehler.
Ja.
Es ist ganz falsch, was du sagst.
Was ist denn mit der Agglomeration? Was ist denn? Dort ist genau 50-50 praktisch.
Also,
die Agglomeration ist viel mehr betroffen als die Stadt Zürich, wo nur noch rot-grüne Akademiker hockt.
Also, auch falsch. Aglo hat das ganz klar verworfen in allen grossen Aglo-Gemeinden von Uster, Dübendorf, Wallisellen, Birmersdorf etc. haben das alle klar abgelehnt und sind nur die Landgemeinden gewesen. Also alles das, was du erzählt hast. Moment, dein Hauptargument, die Aglo, dort ist der dichte Stress so schlimm und so Schlieren und all so. Ist alles falsch gewesen, Marco. Und das ist deine Methode. Du rührst Sachen rein, bringst Daten, bringst Zahlen, die überhaupt nicht stimmen. Und das erinnert mich, wir kommen zum nächsten Thema, an Donald Trump.
So, ist ja wahr. Genau. Also gut, noch einmal. Erstens, Agglomeration ist trotzdem viel mehr betroffen als Kernstädte. Und Kernstädte haben viel deutlicher verworfen als die Agglomeration.
Nein,
Zürich hat deutlicher, verworfen
Nein, als die Agglomeration. Nein, jetzt kommt es nicht, beschönigen.
Ja, stimmt's oder stimmt's nicht?
Nein, die sind zu 60% abgelehnt.
Aber nicht
in den wichtigen, größeren Gemeinden.
Der Grundsatz ist der, dass so unser Argument, und sagen, die, die am meisten Ausländer haben, die stimmen ja gar nicht gegen die Ausländer, ist so ein blödes Argument, weil es völlig unterschiedlich ist, je nachdem, ob du mit Ausländern zu tun hast oder nicht. Ganz viele Leute, die in Uri hocken, haben genauso viel mit Ausländern zu tun, wie die Leute, die in der Stadt Zürich sind. Und in der Stadt Zürich ein Akademiker hat meistens noch weniger zu tun mit einem Ausländer als irgendeinem Urner, der irgendwo in einer Firma arbeitet, wo sehr viele Ausländer
sind. Du dich
doch
nicht rausschwätzen.
Du mir nicht rausschwätzen, bin einfach anderer Meinung. Kannst du das bisschen gut mal akzeptieren? Kannst du akzeptieren, dass man gewisse Sachen anders interpretiert?
Genau. Andere Meinung dürfen wir haben, aber nicht andere Fakten.
Ich habe ja nicht gesagt, die Fakten sind richtig. Er hat gesagt, dann habe ich einen Fehler gemacht.
Also genau, dein Argument ist damit in
sich zusammengefallen. Ich habe einen Fehler gemacht. Nein, das ist nicht immer okay.
Also, das Hauptthema letzte Woche natürlich, das Abkommen USA-Iran, vierter Punkteplan, wo eine faktische Kapitulation ist von Donald Trump. Und du hast eine Kolumne geschrieben, überall verbreitet worden. Titel, der schwächste Präsident seit 1776, hat das aufgeführt dann und am Schluss geschrieben, die politische Linke hasst ihn schon lange, die Rechte hat eben begonnen, ihn zu verachten, ich gehöre dazu. Also meine Frage, als ich das gelesen habe, hat mich jetzt überrascht. Wir haben 10 Jahre darüber geredet und du bist ganz anderer Meinung gewesen. Wie kannst du dir das erklären, dass du 10 Jahre lang so blind gewesen bist und so falsch das Ganze angeschaut hast, wenn der schlechteste Präsident, nachdem er vorher immer 10 Jahre der Beste war, offenbar dann jetzt ist deiner Meinung
nach? Im Gegensatz zu dir tue ich nicht seine Persönlichkeit beurteilen, sondern seine Inhalte. Und ich finde, was er beim Iran gemacht hat, ist einfach schlecht. Was er jetzt gemacht hat, zuerst den Krieg, habe ich sehr gut gefunden. Ich habe sehr gut gefunden, wie er sich zuerst verhalten hat. Jetzt hat er die Nerven verloren und jetzt macht er eine Politik, die ich schlecht finde. Und wenn er die weiterzieht, es ist noch ein bisschen offen, ob es so schlimm kommt, wie man es letzte Woche jetzt angekündigt hat und wie man es gesehen hat. Aber wenn er die weiterführt, dann finde ich, dann ist er einer von der schwächsten Präsidenten.
Nein, nicht einer.
Nein.
Der Schwächste.
Also, das ist der Schwächste. Ist ja egal. Der Punkt ist, er hat inhaltlich Sachen gemacht, die ich nicht gut finde. Und wenn sich die Realität ändert, Roger, tue ich meine Meinung ändern. Die Realität hat sich geändert.
Nein.
Deshalb tue ich meine Meinung. Er hat den Krieg nicht geführt vor 10 Jahren.
Aber er ist der gleiche Typ, der am Anfang von dem Krieg, haben wir darüber geschritten, der Markus gesagt, großartig, wunderbar.
Ja
Roger, du musst ihn loben. Du musst ihn loben.
Ja,
nein.
Nein. Der Angriff ist gut gewesen.
Entschuldigung. Von allem Anfang an hat man gemerkt, das ist, falsch. Das hat kein Konzept, nur aus der Luft. Dann habe ich gesagt, kann man es nicht machen. Und der Donald Trump hat noch letzte Woche gesagt, man könnte noch 2 Jahre lang bombardieren. Die würden die Straße von Hormuz gleich nicht aufmachen. Das ist von allem Anfang an Mal klar gewesen. Die haben kein Konzept gehabt, nichts. Und jetzt ist die Situation, das ist nicht etwas Neues. Das hat man können voraussehen. Zwei Leute, die ich hätte gehabt, du hast es nicht gesehen und der Donald hat es nicht gesehen.
Aber dann bist du doch so zufrieden, dass du das viel besser gesehen hast. Ich weiss gar nicht, was du
aufhörst. Nein, ich reg mich auf.
Ich reg mich auf, was der Donald Trump gemacht hat. Er hat versagt. Das habe ich auch geschrieben. Fertig. Nein. Ich weiss gar nicht, was du so aufregst. Also, weil es geht nicht um das, dass er, ich habe auch gesagt, 47% von der Politik finde ich immer noch gut. Er hat sehr viele Sachen.
Gang auf das ein.
Es geht um das, ich tue einen Politiker beurteilen nach dem Inhalt und nicht nach seinem Anzug oder nach seiner Persönlichkeit wie du. Das ist der Unterschied.
Das ist jetzt auch wieder eine Unterstellung. Ich kann ihn immer auf seine Inhalte
anschauen. Nein, überhaupt nicht. Du hast eine Obsession mit dem und du regst dich über alles auf, was er sagt.
Aber ich habe noch nie gesagt, er ist der schlechteste Präsident von Amerika. Das sagst du.
Ich habe mehr Glaubwürdigkeit in dieser Beziehung.
Nein, der Markus ist natürlich ein Extremist, immer gewesen. Ist mal ganz ein Linker gewesen.
Das stimmt nicht.
Hat das Gefühl gehabt, der Karl Marx hätte es richtig gemacht. Nicht. Dann ist er ein Rechter geworden, dann ist wieder ein Linker geworden. Und jetzt ist er ganz recht. Und wir nehmen superlativ vom besten Präsidenten zum schlechtesten aller Zeiten. Das ist deine Art, wie du mit dem umgehst. Das finde ich nicht seriös.
Und trotzdem redest du mit mir.
Ja, das ist ein Wunder, wie man selber auch hat. Also nicht
einfach. Nein, Roger, komm. Du weißt ganz genau, die Realität kann sich ändern, da kann man die Interpretation auch anpassen. Und ich sag's noch eins, und ich hab's dir übrigens die ganze Zeit prophezeit, und du könntest jetzt das einmal anerkennen, ich habe dir immer gesagt, wenn er im Iran das versauert, dann werde ich als Erster das auch sagen und ich werde es auch kritisieren. Ich werde ihn nicht schützen, weil ich habe nicht irgendwie Aktien bei dem Typ, sondern es geht mir um die Sache. Und was er gemacht hat im Iran, das wäre irrsinnig gewesen, wenn er es durchgehabt hätte. Und von dem her bin ich jetzt enttäuscht.
Nein, also, er hat etwas gemacht, wo die Welt in eine ganz grosse Krise hineinbrachte. Nach Bombardieren, wo nicht funktioniert hat.
Das stimmt nicht, das stimmt nicht.
Nicht funktioniert. Kommt jetzt bestechen. Mit vielen Milliarden von Dollar sollen die jetzt einfach vollgeschissen werden. Sanktionen, wenn es sogar dann ausgehört, werden aufgehoben. Und gleichzeitig lobt er jetzt die heutige Führung in Teheran. Du hast gesagt, das sind die schlimmsten Leute, die es überhaupt gibt.
Moment. Das heisst jetzt.
Er lobt die und sagt, das sind ganz verständige Leute, mit denen kann man gute Deals machen, etc. Das ist jetzt plötzlich passiert.
Aber Roger, das hast du jetzt erst tausendmal erlebt und ich finde es erstaunlich, dass du jedes Mal wieder überrascht bist. Das macht der Donald Trump. Er lobt einmal den Putin, wenn er etwas will. Er lobt die Iraner, wenn er etwas will. Punkt. Ja, natürlich macht er das. Das ist der entscheidende Punkt. Das Entscheidende ist, was steht jetzt in dem Abkommen.
Ja.
Und dass in dem Abkommen steht, bis jetzt, ist nur enttäuschend auf der ganzen Linie. Zweitens, natürlich hat die Bombardierung etwas bewirkt. Iran ist militärisch am Arsch. Und deshalb haben sie auch angefangen zu verhandeln. Aber dass der Donald Trump, weil er Angst hat vor den Wahlen oder weil er Angst hat vor seiner eigenen Basis, so Nerven verliert, finde ich unglaublich schwach. Und das zeigt, dass er, und das, da gebe ich dir recht, dass er keine Strategie gehabt hat, die er wirklich durchheben will. Seine Leute schon, weil nämlich der Iran ausschalten im Nahen Osten ist strategisch genau das Richtige, was man machen muss, wenn man im Nahen Osten eine bessere Situation
haben. Genau. Und jetzt ist genau das Gegenteil der Fall. Jetzt wäre es wirklich... Nein, Moment. Die werden jetzt einfach bedient mit Milliarden von Geldern, kommen die jetzt über. Und Donald Trump hat ja gesagt, du hast immer gesagt, die Iraner müssen den Deal machen, unbedingt, weil sie haben sonst nichts mehr. Was hat Donald Trump gesagt an diesem Wochenende? Wir müssen aufhören, weil sonst gibt es eine Weltwirtschaftskrise und dann will ich für das verantwortlich machen.
Ja gut, hat er vor drei Wochen anders gesagt.
Ja, aber
deshalb habe ich jetzt geschrieben, er ist der schwächste Präsident. Wenn er das weiterzieht und er wird sich nicht mehr erholen. Wenn er jetzt das Abkommen durchzieht, wird er sich nicht mehr erholen. Er wird zwischen zwei Wahlen sowieso verlieren. Und er macht sich absolut zur Lachnummer. Fertig.
Also, der Mann, den du 10 Jahre so anders aus eingeschätzt hast, der ist jetzt so eine Lachnummer geworden in einer Situation, wo es wirklich
um die ganze Welt... Es kann doch sein, dass ein Politiker mal versagt.
Nein, er versagt nicht einmal. Er versagt fast immer, und vor allem bei den Big Boys. Er hat den Obama kritisiert. Vor allem hat er gesagt, Obama hat nichts gemacht beim Iran-Abkommen, das er gemacht hat, wegen diesen Missiles-Raketen. Was sagt Donald Trump letzte Woche?
Ja, bist aber immer noch
Iran, Moment, Markus, ich weiss, es ist schwierig. Was hat er gesagt? Iran soll doch eine Rakete haben, Saudi-Arabien hat auch Rakete, ist weg. Dann hat er gesagt, Terrorgruppe hat er auch nichts gemacht, gerade Obama. Was macht jetzt der Donald Trump? Im Abkommen steht, Israel muss mit Hezbollah, mit einer Terrorgruppe, die also ein Klient ist von Iran, muss einen Deal machen, etc. Ja. Also Iran kann die weiter stützen.
Aber du bist immer noch beim Iran.
Ja, gut. Ja.
Und das geht jetzt um andere Politikbereiche.
Nein, und der Iran ist jetzt am Drücken. Und jetzt sollen ausgerechnet die Golfstaaten, die von den Iranern bombardiert worden sind, 300 Milliarden zahlen. Da muss man wissen, Donald Trump, der hat Erfahrung in dem, hat 6 riesige Konkurse angelegt mit seinen Casinos etc. Hat riesige Schulden hinterlassen und andere müssen zahlen. Siehst, und jetzt meine... macht er es auf der weltpolitischen Ebene.
Das meine ich jetzt mit Obsession. Du kannst nicht mehr aufhören. Du kannst nicht mehr... Jetzt bist du immer beim Iran geblieben. Es geht ja eigentlich darum, es geht eigentlich darum, du hast vorher gesagt, 10 Jahre habe ich ihn gelobt und so weiter. Ich lobe immer noch für ganz viele Politiker, die ich richtig finde. Migrationspolitik hat er sehr gut gemacht, Energiepolitik sehr gut gemacht, Wirtschaftspolitik zum einen grossen Teil gut gemacht, außer Zollpolitik. Das ist viel differenzierter als das Bild. Du kannst dich jetzt völlig an dem ergötzen, dass er jetzt beim Iran versagt hat. Und ich sag's ja auch, es sind ja offene Türen, wo du einrennst.
Aber du verachtest ihn
ja. Nein, ja, ich gehe noch weiter, weil ich habe mehr erwartet von ihm. Du hast ja nichts erwartet. Für mich ist es viel härter, dass er jetzt hier so versagt hat. Aber es führt nichts an dem vorbei, dass er in ganz vielen anderen Fragen noch wie vor gute Sachen gemacht hat. Aber er wird das nicht mehr weiterführen können, weil sein Prestige hat jetzt so gelitten, dass er da so versagt und sich so schwach zeigt. Das Problem ist ja vor allem, schwach zeigen. Nämlich ganz wichtig ist immer gewesen, und das hat er bis jetzt eigentlich immer gut gemacht, dass die Leute Angst haben vor ihm. Jetzt hat doch niemand mehr Angst. Was er jetzt beim Iran macht, ist er so lächerlich, dass er in allen anderen Politikbereichen sich nicht mehr durchsetzen kann. Das ist das Problem.
Gut, aber es gibt noch ein weiteres Problem. Er hat Israel verraten. Das war der Partner gewesen. Er hat gesagt, kein amerikanischer Präsident ist so ein grosser Freund gewesen von Israel wie ich. Und jetzt, wo es drauf und dran kommt, hat er Israel verraten. Und hat Israel in eine Situation innebracht, wo unhaltbar ist, weil sie können sich jetzt nicht mehr selber verteidigen, jetzt unter anderem gegen die Terrororganisation Hezbollah, weil der Donald Trump hat gesagt, die müssen sich dort zurückhalten, weil das ganze Abkommen gefährdet ist, weil er das reingenommen hat, in das Iran-Abkommen oder das Memorandum of Misunderstanding, die 14 Punkte, die er so grotesk sind, dass das dort reingenommen hat. Und damit ist jetzt Israel ist in der schlechtesten Position je, obwohl man das Gefühl hat, sie können jetzt das Problem mit Iran lösen, ist das Problem jetzt viel grösser. Image von Israel weltweit ganz schlecht. Ja, aber Handlungsmöglichkeiten für Israel ganz schlecht. Ja, aber und der Netanyahu, es ist ein crazy guy, hat er gesagt, hat ihn einfach wieder his room under the bus, wenn er das immer macht, weil er ist der illoyalste Mensch von der Welt.
Ja, was würdest du mit dem sagen? Ich bin ja der gleichen Meinung.
Ja, du bist gleicher Meinung. Ja, aber wie findest du das?
Ja, ich finde es nicht gut. Ich habe es auch geschrieben. Im Gegensatz zu dir habe ich es deutlicher geschrieben. Was? Ich habe es viel deutlicher geschrieben als ihr. Ich habe es geschrieben. Der schwächste Präsident seit 1776. Wenn er so, wenn er das durchzieht. Das habe ich genug begründet. Ich
aber
genug
mit Israel begründet. Nicht.
Mal, Israel ist ja offensichtlich, dass das der grösste Fehler ist, den er jetzt macht. Und da gibt es nicht viel dazu zu sagen. Er hat vollkommen versagt. Und das Interessante ist, oder das, was ich nicht weiss, ist, warum eigentlich, was ist in der Gefahr? Warum hat der jetzt so Angst gehabt vor dem
Pushback?
Mal, das wäre gar kein Problem gewesen, das weiterzuziehen. Ja. Ein Thatcher hätte das weitergezogen, ein Ronald Reagan hätte es weitergezogen. Das ist jetzt der Unterschied, das habe ich auch geschrieben, zwischen einem Staatsmann und einem Politiker.
Also, lang habe ich müssen anhören, der Biden, das ist ein riesen Pfiffer.
Ist das so gewesen?
Der Obama, riesen Pfiffer.
Ist das so?
Aber
ist
der schlechteste ist jetzt am Ruder.
Aber Obama ist genau so ein Pfiffer gewesen. Ich kritisiere ihn ja. Wie viel Mal willst du das noch hören?
Nein.
Wie viel Mal willst du noch hören, dass ich sage, er ist total schlecht? Gut. Was soll das eigentlich? Seit 10 Jahren habe ich alles das gelobt und ich gut gefunden und ich bleibe dabei. Die Migrationspolitik, die bei uns in Europa Katastrophen ist, hätte Donald Trump in 3 Monaten umgekehrt. Und das ist eine Erfolgsgeschichte. Energiepolitik umgekehrt, Klimapolitik umgekehrt. Ist alles gut. Und ich bin ein Konservativer, deshalb habe ich Freude an dem. Roger, und du musst dich einfach mal daran gewöhnen, dass ich konservativ bin oder liberal, aber nicht links. Das ist der Punkt.
Genau, und darum bist du immer auf der Seite von Donald Trump, hast du alles durch.
Nein, bin ich doch jetzt nicht. Moment. Bin ich doch jetzt nicht.
Mit der Migrationspolitik, wo da einzelne Behörden, wo da wie Nazi-Truppen auftreten sind in Minnesota, die Leute von der Straße abgeholt und andere verschossen haben, das ist auch nicht gut gewesen, etc. und so. Aber was ich mich jetzt frage, zum Schluss jetzt von dem Ganzen, oder? Das ist eine ziemlich heftige Auseinandersetzung, die wir da haben. Wie lange wird's gehen? Bis du deine Meinung wieder wirst ändern und sagen, der Donald ist gleich der Gute.
Sobald er gute Sachen macht, werde ich es auch wieder loben. Ganz ehrlich. Schau, Roger, noch eines. Politik ist nicht Sport. Es geht nicht darum, ob einer gut shootet oder nicht. Es geht darum, was er inhaltlich macht für sein Land. Und der Donald Trump hat ein paar Sachen gemacht für sein Land, die sehr gut sind. Das siehst du am Zustand von Amerika, wenn du es vergleichst mit Deutschland, Frankreich oder Großbritannien. Es ist offensichtlich, sie haben Wirtschaftswachstum, sie sind KI-führend, sie sind überall viel, viel besser und das hat auch mit dem Trump zu tun. Und der Punkt
KI
ist, sobald der
hat
mit dem sehr viel, zu, hat sehr viel damit zu tun.
Gar nicht.
Bei ihm wird nicht birrenweich reguliert wie in Brüssel. Nein, sondern es wird ermöglicht. Und das hat mit dem Trump zu tun.
Jetzt lass mich
reden, die regulieren den ganzen Tag. Ja. Die machen nichts anderes. Lies Zürich Zeitung, steht ja dort selber. Es ist ein Bürokratie-Monster, hat Zürich Zeitung selber erwähnt. Nein, komm, hör doch auf. Aber noch eines. Sobald Donald Trump wieder gute Sachen macht, werde ich das auch loben. Und es stört mich auch nicht, das noch eines zu loben. Weil noch eines, es geht mir um Inhalt und es geht mir nicht um seine Frisur.
Gut. Geht's ihm nicht, hä?
Nein, geht mir nicht.
Aber das ist doch ein das sind doch wieder einfach blöde Sprüche, das geht's mir doch auch nicht. Ich habe noch nie über seine Frisur geredet. Also gut.
Ich habe nicht erwähnt, du hättest über die Frisur geredet, aber du redest die ganze Zeit über seine Persönlichkeit.
Ja.
Du musst immer an dem abarbeiten.
Also, wenn er gestern Abend einen Tweet rauslässt und sagt, ich verbombe jetzt das ganze Land, wenn die das nicht machen. Und die Verhandlungsführer, die auf dem Bürgerstock sind, die könnten dann wahrscheinlich nicht einmal mehr zurückgehen. Und der JD ist schon auf dem Weg und die Iraner wollen schon abgehen. Was sagst du denn dazu?
Es ist vor allem schlecht, wenn er es nachher nicht macht. Das hat er beim Iran die ganze Zeit gemacht. Er hat 40 Mal gesagt, ich habe jetzt einen Deal und den Deal hat er nicht gehabt. Er hat sehr häufig gesagt, jetzt wird bombardiert und hat es nicht gemacht. Und das sage ich auch, er hat enorm an Glaubwürdigkeit verloren, wie noch nie zuvor. Noch nie zuvor, weil eine von den stärksten Eigenschaften, die er gehabt hat, war, dass er drohen konnte und die Leute Angst hatten. Und das ist vorbei.
Gut, also, wir würden gerne die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen oder vielleicht Meinungen zu äußern. Danke vielmals, dass Sie da Aufmerksamkeit geschenkt haben, auch bei diesen ein bisschen tropischen Temperaturen. Können Sie Ihren Namen sagen und vielleicht Ihre Frage stellen?
Thomas Kraus, Frage an Herrn Somm. Sie haben gesagt, Sie wissen nicht, was in Trump gefahren ist. Was sind die Vermutungen? Also, irgendetwas ist ja passiert offensichtlich.
Herr Seint, ist sicher die Wirtschaftslage, wo er nervös ist. Er schaut zu viel auch. Also, Börse ist ja gar nicht so ein schlechtes Weg. Inflation ist ein leichtes Problem. Und er hat Angst gehabt, dass die Weltwirtschaft zusammengeht und er seine Zwischenwahlen verliert. Und das ist der zweite Punkt. Ich glaube, Zwischenwahlen sind sehr, sehr wichtig. Dass er wirklich das Gefühl hat, ich muss jetzt den Krieg sofort fertig bringen, weil ich habe gesagt, Forever Wars würde ich nicht mehr. Und er ist natürlich das reingegangen. Und er hätte gescheiter gesagt, es gilt nicht mehr. Iran ist zu wichtig, wir müssen das durchziehen.
Er hat es vor allem gemacht wegen Benzinpreis. Benzinpreis in Amerika ist überragend, weil die Leute müssen sehr weit fahren jeden Tag. Viel mehr Kilometer als bei uns. Und der Benzinpreis ist von 2,80 auf 4,50 aufgegangen. Das hat wirklich sehr viel Unmut gegeben. Und er hat jetzt das gemacht, dass der Benzinpreis runterkommt, auch der Ölpreis. Ist zum Teil auch passiert. Und ist aufgrund von dem, zu dem miserablen, das sind wir gleich, ich meine, miserablen Abkommen mit den Iranern irgendwie gekommen. Also, bitte.
Markus Frey, mich würde interessieren, was der Markus Somm noch meint, oder auch du, Roger, betreffend dem Problemkomplex Korruption und Trump. Wie spielt das eine Rolle?
Ich würde sagen, er ist so korrupt wie ziemlich viele andere Politiker in Amerika. Und ich finde, er hat auch das total übertrieben. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht etwas, wo ich jetzt wahnsinniges Problem finde. Sondern ich finde viel mehr Problem, wenn er so eine Sache macht, den Irankrieg anfängt und nicht fertig zieht. Das ist viel problematischer. Nein, glaube ich nicht.
Also, das ist jetzt, das ist jetzt genau wieder die Art von Verharmlosung. Andere haben das auch gemacht. Offenbar zwischen 1 und 2 Milliarden hat seine Familie Fürsche gemacht seit seiner Amtszeit, also seit dem Antritt von der zweiten Amtszeit, im Kryptobereich, riesige Betrugsszenarien, die sie dort haben. Und jetzt hat er gerade noch gestern den neue Boeing 747, den er sich geschenkt hat, von der Katari vorzeigt. Also eine grössere Korruption, wo die Katari ja ganz wichtig sind, jetzt auch bei diesen Verhandlungen. Und offenere Korruption gibt's überhaupt nicht oder hat's überhaupt noch nie gegeben. Nein, das ist schamlos. Bis zum letzten. Und ich glaube auch bei den Wahlen, bei den Zwischenwahlen, ähnlich wie in Ungarn mit dem Orban, wo Korruption eine grosse Rolle gespielt hat, viele Leute werden sagen, nein, das ist jetzt einfach, hat alles überschritten, was wir bis jetzt erlebt haben.
Das glaube ich nicht, aber das ist ja gleich.
Patrick Lenz, kurze Frage.
Glaube ich jetzt nicht.
Ja, bitte, also kein Mikrofon.
Patrick Lenz.
Einfluss auf Politik hat
eine Frage wegen der Strasse von Hormuz. Oder? Das ist jetzt im Grunde genommen ein Chokepoint, den Iran hat. Wie lange hätte der Krieg überhaupt können weitergeführt werden, wenn Iran immer wieder die Strasse zumachen kann?
Ja gut, ich meine, man hätte eben müssen die Straße öffnen und das hätte man auch können. Militärisch ist das möglich. Die Amerikaner haben das auch jedes Jahr probiert. Nicht probiert, sondern geübt. Also es hat immer stehende Manöver gegeben, die ganze Zeit, wie man die aufmacht. Und dass er das nicht gemacht hat, verstehe ich nicht. Die Israelis haben gesagt, es geht 2 Wochen, um das aufmachen. Das Risiko hätte er halt müssen eingehen. Aber er hat von Anfang an das Gefühl gehabt, teilweise, weil er gemeint hat, Venezuela ist etwas Gleiches. Das gehe ich ganz, ganz schnell. Und dann hat er sehr schnell Geduld verloren. Und das finde ich eine enorme Schwäche, dass er sehr schnell die Geduld verloren hat.
Also Geduld hat er nicht schnell verloren. Vor genau 160 Tagen hat er der iranischen Bevölkerung zugerufen, help is on its way. Hat das total vergessen, hat einen Krieg gemacht, einen Monat lang gepumpt, dann 2 Monate sogenannten Waffenstillstand. Hormuz ist zu gewesen. Und Hormuz wird nicht mehr aufgehen und frei sein, weil es ist jetzt limitiert in dem Abkommen auf 60 Tage. Und nachher werden die Iraner dort kassieren. Und Donald, wo einfach, wie du gesagt hast, seine Glaubwürdigkeit verloren hat, seine Drohungen nicht mehr nützen, wird das nicht können verhindern.
Ja gut, mal, vielleicht kann er es, muss er es nachher verhindern, weil es so peinlich ist. Nein, da glaube ich, das schließe ich auch nicht ein, aus, dass er die Politik wieder ändert, je nachdem, wie der Druck wird. Und was natürlich auch klar ist, alle Nachbarn haben sich jetzt auch auf das eingerichtet. Alle bauen jetzt Pipelines, dass die Strasse von Hormuz auch nicht mehr so wichtig ist. Also da werden die Iraner nicht langfristig einen Gewinn haben. Aber noch eines, ich glaube, militärisch hätte er mehr Mut gebraucht, hätte mehr müssen reingehen, hätte das Risiko sollen in Kauf nehmen, dass er die Zwischenwahlen verliert. Und das hätte er auch können, weil die Zwischenwahlen hätte er so so meiner Meinung nach verloren. Schon lange, schon vor dem Krieg, wäre es wahnsinnig schwierig geworden.
Nochmal zu Amerika. Woher kommt eigentlich die Schwäche von diesen amerikanischen Institutionen? Ich meine, das ist ein demokratisches Land und irgendwie passieren jetzt Themen, die bei solchen Institutionen eigentlich gar nicht durchgehen.
Also das ist natürlich vor allem darum, weil es einen Kult gibt. Das ist der Trump-Kult, dass die Republikaner alles durchgehen, durchgehen lassen haben, die er wollen bis jetzt. Jetzt hat sich's geändert. Der Ted Cruz, Senator von Texas, hat gesagt, das ist ein ganz schlechter Deal. Und sein ehemaliger Vizepräsident, der Mike Pence, hat sogar gesagt, Appeasement-Politik, kennen wir 1938, Markus, aus München etc. Also dort dämmert, man muss sagen, die stärksten Teil von dem ganzen System sind noch Gerichte, vielleicht nicht der oberste Gerichtshof, sondern die anderen Gerichte, während eben also die Legislative ganz schwach ist und die Exekutive ist eben der Donald Trump. Und jetzt wollen wir schauen, wenn jetzt die Midterm-Wahlen so rausgehen, alle die Tricks nicht nützen von Donald Trump, das Gerrymandering, wo er noch kurz vor der Wahl, wo die x Staaten, wo die Wahlbezirke haben, wenn das nicht nützt und die Demokraten dort Mehrheit überkommen, dann wird er in der zweiten Hälfte von dieser Amtszeit lahmgelegt.
Also ich finde, man sollte natürlich jetzt nicht das Kind mit dem Bad ausschütten. Die Institutionen sind in Amerika auch unter Trump nie bedroht gewesen. Überhaupt nicht.
Am 6. Januar?
Das ist dummes Geschwätz gewesen, wo man wahnsinnig...
6. Januar?
Ja, finde ich, auch dort hat man es übertrieben. Ich finde, dort hat er auch versagt, aber man hat es völlig übertrieben.
Was?
Das ist nicht der Staatsstreich, den man probiert hat gegen Donald Trump in der ersten Amtszeit, ist viel verreckter gewesen.
Was?
Das ist nicht der Punkt. Die Institutionen
Fake
sind in Amerika
News.
Stark.
Ja,
ist ja gleich, ob es Fake News ist. Ich bin anderer Ansicht. Ich finde, man soll es dort lassen, wo es ist. Donald Trump hat jetzt in einer sehr wichtigen Frage vollkommen versagt. Man kann überlegen, warum und so weiter. Amerikas Institutionen sind nie bedroht gewesen. Das ist eine reifere Demokratie als die meisten anderen sogenannten Demokratien auf der Welt. Da müssen wir uns auch nicht so Sorgen machen. Und deshalb sind ja die Zwischenwahlen auch so wichtig. Deshalb hat er ja jetzt auch versagt, weil er die nämlich ernst nimmt, weil er nämlich die Institutionen ernst nimmt. Wenn er das so leicht könnte manipulieren, dann hätte er vielleicht gar nicht so Sorgen gehabt. Aber er weiss ganz genau, die Zwischenwahlen kommen für ihn nicht gut und er wird das Ergebnis auch müssen akzeptieren. Und das ist der Grund, warum dass der Donald Trump teilweise Sachen hat können machen, die mich auch nicht gut gefunden haben, aber die sehr viel damit zu tun haben, dass die Gegnerschaft sie so überzogen hat, wenn sie ihn beschrieben haben, dass die Leute das Gefühl haben, ja, also die spinnen ja.
Also gut, machen wir da Schluss, wenn wir nur sagen, er hat bis jetzt nur Wahlen akzeptiert, die er gewonnen hat. Und auf Frage vor der Präsidentschaftswahl hat man ihn ja gefragt, tun sie das Wahlresultat akzeptieren? Er hat gesagt, ja, wenn ich gewonnen habe. Ja. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie das wird sein nach dieser Midterm-Wahl, wenn es sich dann wird geben.
Roger, also Markus, meine letzte Frage, ist denn der Joe Biden nicht 4 Jahre Präsident gewesen?
Ja.
Aha, dann hat der Trump aber die Wahlen verloren. Was? Er hat es akzeptiert.
Nein,
ja, ist er dann im Weißen Haus geblieben? Hey. Ist er dort gehockt? Ist er dort gehockt?
Das hat er nicht können. Er verfolgt
Hillary Harry. Clinton hat auch immer gesagt, er sei nicht legitim.
Nein. Also, das ist jetzt wieder auch wieder
Fake News. So. Nein, es ist so.
Der Verlust von der Wahlen von 2020 ist immer wieder das Thema beim Donald Trump.
Bei der Hillary Clinton auch?
Obwohl das so lange her ist. Du, wir sind am Schluss für das
Rennen. Bei Hillary Clinton auch.
Immer Hillary Biden etc.
Wenn du Beispiel bringst, dann bringe ich andere Beispiele.
Markus, ich kann dir sagen, wir sind uns nicht gleicher Meinung. Auch in dem, ich finde, er ist nicht der schlechteste Präsident von allen Zeiten. Es hat noch schlechtere gegeben, der Herbert Hoover. Ich finde, er ist ein miserabler Präsident.
Ist nicht so schlecht.
Ein schlecht. Ja, die Weltwirtschaftskrise hat er irgendwie.
Seine
ja, gut. Also, ich bin nicht so extrem, vom einen Extrem zum anderen. Er ist ein schlechter Präsident. Ich hoffe, dass er die Midterm verliert. Ich hoffe auch, dass der Netanyahu die Wahlen in Israel verliert. Dass wenigstens etwas Positives aus dem ganzen Schlamassel rauskommt, wo wir jetzt alle erleben, wo die Welt darunter leidet. Gewisse Länder noch viel, viel mehr als die Schweiz. Danke vielmals für Ihr Kommen, für Ihre Aufmerksamkeit. Schönen Abend und viel Vergnügen.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.